Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Neben mir sitzt jetzt eine Frau, die für mein Empfinden ziemlich unterschiedliche Welten zusammenbringt. Südbaden, den Schwarzwald, Berlin, Indien, Tibet, Buddhismus und Katholizismus. Ihr neues Buch heißt Erwachen und Erlösung. Eine Buddhistin interpretiert das Christentum. Herzlich willkommen, Silvia Wetzel.
Guten Tag.
Kurz, Frau Wetzel, am Anfang etwas zu Ihrem Weg, der Sie dazu gebracht hat, dieser Interpretation zu beginnen. Sie sind in beiden Religionen sehr zu Hause. Sie kommen von einer Kindheit, die in den Katholizismus richtig eingebettet war. Und jetzt sind Sie in einem Leben, das in den Buddhismus eingebettet ist. Sie sind Publizistin, aber vor allem auch Meditationslehrerin. Wie kommt sowas?
Ich denke, das hat was mit dem Jahr meines Abiturs zu tun. Ich habe 68 Abitur gemacht und da war eben alles möglich. Und ich hatte eine relativ glückliche katholische Kindheit, aber mit 15 hat man natürlich andere Informationen. Und wenn man dann von der unbefleckten Empfängnis hört oder dass die Erde vor 10.000 Jahren geschaffen wurde, ich meine, ich hatte ja Physik. Und dann haben wir das diskutiert, aber unser Stadtpfarrer und unser Religionslehrer, die meinten, wenn du einen Stein aus dem Gebäude brichst, bricht alles zusammen. Sie hatten recht. Das heißt, dann bin ich mit 15, 16 so, habe ich mich distanziert. Und dann habe ich gemerkt, in den 70er Jahren, irgendwas fehlt in meinem Leben. Also, Katholizismus hatte ich hinter mir. Linke Bewegung, ja, war schon gut, aber immer musste man gegen was sein. Weg mit, das ging mir so auf den Keks. Dann wurde ich Feministin, das war das Nächste. Ja, ich habe drei Brüder. Ich mag meine Brüder, ich habe Freunde. Und dann die Männer als Feindbild, das fand ich auch bescheuert. Also ich war dafür, starke Frau, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert, meine Mutter war Wirtin, die hatte eine große Klappe, also Frauen konnten stark sein. Und das fand ich gut, aber nicht gegen die Männer. Und irgendwie merkte ich, da fehlt noch was. Und ich habe dann in mein Tagebuch geschrieben, ich will endlich für was sein.
Und das wurde dann der Buddhismus. Das ist jetzt auch nicht das Nächstliegende, wenn man in Berlin wird, oder?
Aber eine Freundin von mir, eine Ärztin, völlig bodenständig, erzählte mir, wenn du meditieren lernen willst, geh nach Nepal, da wissen sie noch, wie es geht. Und ich kam da an und da hieß es plötzlich zum Wohle aller Wesen. Da dachte ich, bingo, für alle und niemand ausschließen. Das fand ich gut.
Und das ist im Grunde auch die Idee, die Ihr Buch trägt, dass der Buddhismus für alle auch eine Hilfe sein kann. Und umgekehrt sagen Sie aber auch, das Christentum kann den Buddhismus befruchten. Das finde ich das Erstaunlichere, denn dass Christen anfangen, fernöstliche Meditationstechniken einzuüben, das haben wir jetzt schon ein paar Jahre hier und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Es gibt auch Dialogzentren und alles Mögliche. Aber gibt es tatsächlich Buddhisten, die sich vom Christentum inspirieren lassen?
Also was viele von uns gemerkt haben, dass wir durch den Buddhismus, durch die guten Erklärungen und auch durch die Meditationen plötzlich entdeckt haben, dass christliche Gebete auch eine tiefere Dimension haben als nur das, was man auf der Oberfläche hört. Und von daher haben viele von uns über den Buddhismus wieder einen Zugang zum Christentum gefunden. Und es ist bei mir 4, 5, 6 Jahre lang, also nach meiner Begegnung mit dem Buddhismus, sind katholische Mönche auf mich zugekommen und wollten mit mir reden, weil ich Leiterin eines buddhistischen Zentrums war. Und es waren so gute Gespräche, dass ich gemerkt habe, da ist ja eine Lebendigkeit, die ich vorher gar nicht kannte. Aber das waren halt auch Mönche, die meditiert haben. Niederalteich, Pater Emanuel, Herzensgebet. Und es gibt eine ganze Menge Buddhisten, die über den Buddhismus wieder einen Anschluss finden im Christentum.
Zurück zum Christentum. Aber ja. Umgekehrt sagen Sie auch, die Buddhisten können etwas lernen vom Christentum, von der tätigen Nächstenliebe. Ist das vor allem das Schlagwort?
Also das hat auch der Dalai Lama zu uns immer gesagt. Und ich meine, ich bin ein tätiger Mensch, ich bin ein politisch denkender Mensch. Und wir haben vor 30 Jahren mal überlegt, ob wir eine buddhistische Wohlfahrtsorganisation gründen, um Sozialarbeit zu machen. Und dann haben wir uns aber ehrlich gesagt, das können die Christen besser. Die wissen, wie das geht, die haben Organisationen, die haben eine Infrastruktur, dann arbeiten wir lieber dort mit. Und haben gemerkt, auch die Leute von uns, also hier in Europa, Deutschland, die suchen jetzt nicht primär eine Anregung, wie sie noch mehr arbeiten können, sondern die wollen erst mal lernen, sich selber zu spüren und sich selber zu merken. Und trotzdem lernen, also denke ich, können die Buddhisten lernen vom Christentum, das ist jetzt vielleicht, klingt ein bisschen philosophisch, wie man nach der Aufklärung mit einer Religion leben kann, wie man sozusagen die eigene Religion noch mal tiefer reflektiert.
Und spirituell selbstbestimmt sein kann, wenn ich einen Begriff von dem vorigen Gespräch
aufnehmen
darf.
Ja, wobei das im Buddhismus im Prinzip drin ist, weil es ja immer darum geht, eine eigene Haltung zu allem zu finden. Also mein Lehrer hat immer gesagt, einer meiner tibetischen Lehrer, neue Lehren sind dazu da, dass du in ihrem Spiegel erkennst, was du selber denkst. Und nicht, setzt euch nicht noch einen Hut auf. Ja, ihr habt genug Hüte, die ihr gar nicht wisst, dass ihr die tragt. Guckt in den Spiegel der buddhistischen Lehren und da merkt ihr, was ihr denkt. Und das fand ich gut.
Wenn wir jetzt theologisch ein bisschen uns diese Religionen anschauen, dann scheint doch der größte Unterschied eigentlich das Gottesbild zu sein. Also im Christentum haben wir da eine sehr komplizierte Dreifaltigkeit mit einem Gottvater, einem Sohn Jesus Christus, der wahrer Mensch und wahrer Gott gleichzeitig sein soll und ein Heiliger Geist.
Ja.
Und im Buddhismus haben wir eigentlich gar keine Götter. Wir haben einen erleuchteten, erwachten Menschen Buddha. Wie passt denn das zusammen? Wie kriegen Sie da diese beiden doch sehr unterschiedlichen Ausrichtungen überhaupt übereinander?
Also ich bin ja auch mit der Dreifaltigkeit aufgewachsen und irgendwie als Kind, da ist halt ein Vater, ja, ist ja irgendwie klar. Und dann Maria war die Mutter von Gott, das war ja auch klar.
Immerhin noch ein weibliches Element.
Ja, das fand ich auch gut. Der schönste Altar in der Kirche mit den meisten Blumen und so. Und Jesus, den fand ich toll. Das war ein guter Typ und er war liebevoll und ja, und der Heilige Geist irgendwie die Weisheit. Das hat mir auch eingeleuchtet, dass man Weisheit braucht. Aber verstanden habe ich das eigentlich erst über ein buddhistisches Prinzip, was drei Dimensionen von Realität beschreibt. Die unfassbar, also die konkrete, ja.
Das wäre Menschen. Sozusagen das Pendant zu Jesus Christus als wahrer Mensch.
Ja, das Konkrete, der Erscheinungskörper, wie Buddha, Jesus. Dann die völlige Unfassbarkeit, buddhistische Leerheit von Zuschreibung. Ja? Alle Konzepte sind vorläufig, sind einfach nur Konzepte, sind Modelle von Realität. Und das entspricht für mich dem unfassbaren Gott. Aber auch der Kreativität Gottes, also Schöpfergott, im Sinne aus, das ist nicht einfach nur jenseits von Worten, das ist was Lebendiges. Ja, und der Heilige Geist ist für mich das, wenn beides zusammenkommt. Also wenn ich die sinnlich fassbare Wirklichkeit, die konkrete, mit dieser Ahnung von Unfassbarkeit, von Leerheit wahrnehmen kann, dann entsteht Weisheit. Das ist dann ein lebendiges Prinzip, was in uns wirkt. Und als ich das hörte, dachte ich, das ist so ungefähr wie die Trinität. Jetzt verstehe ich das. Und dann habe ich in den 80ern, das ist bald, das ist über 35 Jahre her, einen evangelischen Pfarrer getroffen und einen katholischen Priester und Mönch, mit denen wir viel diskutiert haben. Beide haben gesagt, ich verstehe die Trinität besser, seit ich das Trikaya-Prinzip von den Buddhisten kennengelernt habe.
Das waren aber offene Geister, muss man sagen. Ich habe
die
überhaupt
haben meditiert,
den Eindruck.
Die haben meditiert, die haben aber, gut, der evangelische Pfarrer hat bei uns, wir haben zusammen Seminare gemacht, Grüne Tara und Mutter Maria.
Grüne und Tara, muss man sagen, ist eine weibliche Göttin oder Buddha-Gestalt im Buddhismus, sage ich das richtig?
Die Messnerin von unserem Dorf in Niederbayern, die kam zum Tag der offenen Tür unseres buddhistischen Zentrums, kam in unser Meditationsraum. Ist das die Hauskapelle? Dann habe ich gesagt, ja, das ist die Hauskapelle. Und wer ist die Tara? Dann habe ich gesagt, das ist die Maria von Asien. Dann hat sie gesagt, okay, alles gut.
Also für Sie und viele Leute, denen Sie da begegnet sind, funktioniert das. Gibt es aber nicht auch Menschen, die sagen, da kochen Sie einen interreligiösen Brei, der im Grunde die Eigenheiten der Religionen abschleift oder verkocht. Und da ist eben das, was für mich wesentlich ist im Christentum oder vielleicht auch ein Buddhist, der sagt, das, was für mich wesentlich ist im Buddhismus, das geht verloren, wenn wir das so sehen.
Die kommen nicht zu mir. Also zu mir kommen Leute, die sagen, ich wusste gar nicht, dass ich noch einen Zugang zum Christentum habe. Aber wenn du übers Kreuz redest, ich rede über das gleichschenklige Kreuz als Metapher.
Erklären Sie das.
Die horizontale Dimension, das, was man fassen kann. Die vertikale Dimension, das, was jenseits von Worten ist. Und wo die sich treffen, da leben wir. Und deswegen mag ich auch das Bild von Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, als Möglichkeit für uns. Wir sind Menschen, aber wir haben Zugang zum Göttlichen. Und wenn ich das Kreuz so erkläre, also mir macht es Sinn, und den Leuten, die sagen dann, jetzt verstehe ich, das ist ein tolles Symbol. Also die kommen eher zu mir und sagen, bin ich froh, dass du das nicht abgrenzt, dass du das Gemeinsame zeigst. Auch die Unterschiede, das mache ich schon auch. Aber du zeigst das Gemeinsame und ich meine, wir sind in einer christlichen Kultur aufgewachsen. Also ich meine, ich habe übrigens was spirituelle, was wie wurde
Selbstbestimmung?
Das, betrifft. Ich kenne Frauen, die kommen zu mir in Kurse und sagen, ich wollte in die Kirche und meine 68er Eltern haben gesagt, das ist doch besteuert, das sollst du nicht machen, geh doch nicht in die Kirche. Dann hatte ich zum Glück eine Oma, mit der durfte ich in die Kirche gehen. Die hat es noch verstanden. Also ich kriege schon die, die sagen, ich will einfach bei dir Achtsamkeit lernen und dann hinterher sagen sie, ich glaube, ich bin doch religiös. Und das finde ich schön, wenn jemand diese Dimension wieder entdeckt.
Frau Wetzel, jetzt haben wir schon über Spiritualität gesprochen, aber Religionen versuchen ja auch Wegweiser zu sein im täglichen Miteinander von Menschen. Es gibt diese allseits bekannte goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ist das im Grunde das verbindende ethische Element, aber braucht man dafür überhaupt Religion? Ich meine, das ist doch was Grundmenschliches, oder?
Also ich denke, jetzt mal historisch ist diese goldene Regel vor 2.500 Jahren in der Achsenzeit, nennt man das, entdeckt worden in verschiedenen Kulturen, in China, in Indien, bei den alten Griechen, ja, Sokrates, bei den Propheten im babylonischen Exil. Und dazu braucht man keine Religion, das lernt man im Zusammenleben mit Menschen, betont auch der Dalai Lama heutzutage immer, er sagt, Ethik ist wichtiger als Religion und die goldene Regel ist ein säkulares Prinzip.
Trotzdem würden Sie sagen, können Christentum und Buddhismus da noch einen draufsetzen, sozusagen noch mehr?
Das tun alle Religionen, indem sie das auch nochmal spezifizieren. Und eine der Regeln, also die Grundregel im Buddhismus ist, nicht verletzen. Das schiebt also jede Art von Rachefantasie, von Überheblichkeit, von du bist schlecht oder das verletzt andere. Also, und das wird dann differenziert auch mit der Rede, das finde ich unglaublich. Nicht andere Leute verletzen mit der Rede. Nicht sagen, von dem du nicht weißt, dass es wahr ist. Das setzt auf das Nicht-Lügen noch mal eins obendrauf. Also nicht nur nicht lügen bewusst, sondern überleg dir, ob du weißt, dass das wahr ist. Da kann ich einen den ganzen Tag nur sagen, ich vermute, es scheint mir, ich glaube. Und es ist sehr, das beruhigt. Das reguliert Emotionen und das finde ich unglaublich gut.
Nun wissen wir aber auch, dass auch die frömmsten Menschen nicht davor gefeit sind, diese Regeln nicht zu befolgen und eben sich auch ganz schlecht zu verhalten. Es gibt auch in Religionsgemeinschaften Machtmissbrauch. Wir hatten es vorhin im Gespräch mit Doris Wagner. Im Buddhismus gibt es ja auch das Lehrer-Schüler-Prinzip, was ganz zentral ist.
Ja.
Ist das sogar noch eine besondere Gefahr, dass durch diese Abhängigkeit zwischen Lehrer und Schüler oder Schülerin, Lehrerin, da noch mal mehr der Machtmissbrauch angelegt sein könnte?
Also ich denke, Niklas Luhmann hat Einfluss auf andere Menschen dreifach unterschieden. Es gibt den Einfluss auf andere, weil man gute Erfahrungen mit einer Person gemacht hat. Das nennt man Autorität. Ich glaube meinem Philosophielehrer, ich glaube meiner Meditationslehrerin, weil die hat mich gut beraten, das macht Sinn. Das ist Autorität durch vergangene Erfahrungen. Dann mit Charisma, jetzt in der Situation, hat man natürlich auch Einfluss auf Menschen, aber das ist meistens situativ. Das hält nicht immer so lange. Und das Dritte ist Macht. Dann kann ich die Person sanktionieren, wenn die nicht tut, was ich will oder etwas tut, was ich nicht will. Und ich finde, das ist das entscheidende Kriterium. Als ich das bei Niklas Luhmann gelesen habe, dachte ich, das ist der Punkt. Also wir brauchen Strukturen, wo man lernen darf von anderen. Ich finde Vorbilder für mich essentiell notwendig. Ich habe unendlich viel mehr über Menschen und ihr Verhalten gelernt, als über das, was sie mir erzählt haben. Ja? Direkter Einfluss ist natürlich auch da, aber ohne dass mich eine Person sanktionieren kann, wenn ich etwas tue, was sie nicht will, oder etwas nicht tue, was sie will. Und wenn man daran ansetzt, kann man schon ganz viel schräge Geschichten vermeiden. Aber die Buddhisten sagen, man kann Regeln aufstellen, aber wenn die Person nicht selber bewusst wird über das, was sie fühlt, was sie sagt, was sie denkt, über Gier, Hass und Verblendung in sich, gibt es immer schräge Geschichten. Und dummerweise kann man Einsicht nicht erzwingen. Man kann nur vorleben.
Man kann sie nicht erzwingen, aber im Buddhismus ist ja Selbsterkenntnis doch noch viel zentraler als im Christentum. Man könnte meinen, dass es da weniger zu Machtmissbrauch kommt.
Naja, es ist so, eine neue Bewegung, der Buddhismus war eine neue Bewegung, eine Gegenbewegung gegen traditionellen Opferkult und so. Aber wenn eine Kirche groß wird, wo hat man so viel, also ich habe schon vor 30 Jahren gesagt, kritisiert nicht so viel an der katholischen, evangelischen Kirche rum, wo hätten wir flächendeckend gute Leute, wenn man einen ganzen Staat versorgen soll. Also eine große Organisation zieht Leute an, die Sicherheit wollen. Und da braucht es Strukturen und Regeln und dann irgendwann denkt man nicht mehr nach, sondern läuft hinterher. Also ich denke, das kann man nicht durch Regeln vermeiden. Man kann nur selber versuchen zu praktizieren, bewusst zu werden, die Folgen des eigenen Handelns anzugucken und es ist nie fertig. Also von daher, immerhin, wenn man das schon weiß, dann vertraut man nicht nur auf Regeln, was auch die Kollegin Frau Wagner gesagt hat, Regeln reichen nicht. Man muss die umsetzen und dazu muss man sie verstehen. Und dazu muss man merken, ich habe auch Dreck am Stecken. Oder zumindest, ich bin auch nicht perfekt.
Dazu kann ja auch hilfreich sein, so ein Ritual wie die Beichte, sagen Sie als Buddhistin. Das hat mich dann doch auch erstaunt, denn das ist so ein erzkatholisches Ritual. Was finden Sie daran attraktiv?
Ich fand als Kind, also ich bin in einer gemischten Familie groß geworden. 4 Generationen zurück, evangelisch-katholisch gemischt, im Grenzgebiet in Baden. Das heißt, ich habe mit meinem evangelischen Cousin immer meine Beichte vorbereitet. Weil mit dem habe ich gespielt, der wusste, was wir angestellt hatten. Und ich fühlte mich nach der Beichte befreit. Ich bin nach Hause gehüpft durch den Park. Das hat bis 13, 14 funktioniert. Und ich merke auch dieses mit jemand reden und sagen, ich habe da Mist gebaut. Das ist ja auch gut mit einer Freundin oder mit einem guten Freund, mal ehrlich zu reden. Ich sag dir jetzt mal, was ich denke und du sagst mir, ob ich da irgendwo komische Sachen denke oder falsch liege. Ich finde das großartig.
Aber es gibt ja doch einen Unterschied zwischen dem persönlichen Gespräch und der Beichte. Die Beichte ist stark ritualisiert und wir haben eben auch diesen Unterschied zwischen dem Priester, der sich das anhört und dann Absolution erteilt und dem armen Gläubigen, der sich da offenbaren muss.
Ich meine, das hat vielleicht in der hierarchischen Gesellschaft noch gepasst. Ich meine, in der Vormoderne war Hierarchie das Normale. Und da war es halt auch in der Kirche so und in den Familien so und im Staat so und überall war halt Hierarchie. Und wir müssen heute ausprobieren. Das ist was Neues, was wir machen. Und ich meine, im Buddhismus ist zwar auch ritualisiert, aber die haben immerhin, wenn die Mönche oder die Nonnen ihre Bußrezitationen machen, das ist eine horizontale Angelegenheit. Die gehen zusammen und ist auch ritualisiert, die rezitieren auch was. Aber es ist horizontal. Und ich denke, Freundschaften sind da unglaublich hilfreich. Ein Mensch, dem ich mich offen gegenüber zeigen kann, ohne befürchten zu müssen, dass er das hinterher ins Internet stellt oder rumtratscht.
Sie schauen nicht nur auf die Rituale, sondern auf die alten Texte auch. Also einerseits aus der Bibel, andererseits auch Gesangbuchlieder, die Ihnen auch immer noch etwas bedeuten. Also das haben Sie sich rübergerettet sozusagen in Ihre buddhistische Existenz.
Also ich habe, meine Mutter ist vor 5 Jahren gestorben, als gute Katholin am Karfreitag. Fand ich sehr interessant, ja. Aber die war so liberal-badisch-katholisch, gell. Der liebe Gott hatte große Garde da sind auch Distel drin, ja, und komische Blumen, so, ja. Also bei der habe ich gemerkt, die war dement, aber wenn ich ein Kirchenlied angestimmt habe oder wenn ich das Kreuzzeichen gemacht habe, da war die für 3 Sekunden wach, hat mitgesungen, hat sofort das Kreuz gemacht und wusste, was sie tut. Und das hat mich nochmal darin bestärkt, ich merke es ja selber, Mantras, Gebete, Lieder, die kann ich nachts singen, wenn ich nicht schlafen kann und schlecht drauf bin und müde bin und sauer und durch den Wind, die kommen. Da kann ich nicht Achtsamkeit praktizieren, auf das meine Gefühle, Gedanken und so, das kann ich gar nicht. Und das finde ich gut. Und ich glaube, also ich merke die Kraft der Gebete, die man auswendig kann, die von alleine kommen, die schützen. Und das ist ein Anliegen meines Buches, wenn Sie mit Gebeten noch vertraut sind, interpretieren Sie die selber, lassen Sie aber die Wörter und die Melodien stehen und probieren Sie, ob das nicht was wieder mit Ihnen macht. Weil bei mir funktioniert das und bei vielen Leuten, die ich kenne, die sagen, du, ich bin zwar Buddhistin, aber ich bete manchmal zu Jesus. Sag ich, ist das in Ordnung? Sag ich, voll in Ordnung. Die haben sowieso kein Problem miteinander. Das haben nur wir. Ja, Jesus und Buddha, die würden sich verstehen.
Vielleicht verstehen sie sich sogar irgendwo.
Ich glaube auch.
Besten Dank, Silvia Wetzel. Ihr Buch heißt Erwachen und Erlösung. Eine Buddhistin interpretiert das Christentum. Ist erschienen im Patmos Verlag, hat 222 Seiten für 24 €. Und damit geht Religion für heute zu Ende. Mein Name ist Anne-Françoise Weber.